Es ist immer wieder interessant, wie, man muss es schon sagen, planlos die rechtskonservativen und deutschnationalen Eliten, diese Führungskreise, die ja noch ganz weite Verbindungen auch in die Kaiserzeit zum Beispiel hatten, wie die in diese Regierung reingegangen sind, ohne wirklich einen Plan zu haben, wie denn dieses, wie Sie es auch genannt haben, Zähmen oder Einhegen Hitlers überhaupt passieren sollte.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine weitere Folge in meiner losen Reihe zum Jahr 1933, dem ersten Jahr der NS-Diktatur. Mit Professor Dr. Philipp Austermann spreche ich dabei über das Ermächtigungsgesetz, also die pseudolegale Verfassungsänderung aus dem März 1933, in der sich das deutsche Parlament de facto selbst entmachtete und der Hitler-Regierung die gesetzgebende Gewalt übergab. Mit welchen Tricks und Mitteln dieses Gesetz zustande kam, welche Rolle die konservative, katholisch-demokratische Zentrumspartei spielte und welchen Widerstand es in ihr, aber vor allem auch durch die SPD gegen das Ermächtigungsgesetz gab, hört ihr in dieser Episode. Das Episodenbild zeigt übrigens Otto Wels, den damaligen Vorsitzenden der SPD, der die letzte freie Rede eines Abgeordneten im Reichstag hielt. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen, etwa zu den zuvor erschienenen Folgen über Hitlers Machtübernahme oder den Reichstagsbrand. Zukünftige Folgen, die mit dem Thema Ermächtigungsgesetz verknüpft sind, werden aber auch nachträglich in diese Liste eingepflegt werden. Ich freue mich sehr über euer Feedback per E-Mail oder Kommentar unter der Folge. Und zudem wäre es sehr toll, wenn ihr mich bei der Produktion des Podcasts mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady unterstützt und mir so zurückmeldet, dass ihr meine Arbeit, die ich mir mit den Folgen mache, wertschätzt. An dieser Stelle noch einmal danke an alle, die bei Steady Mitglied sind oder in den letzten Wochen und Monaten etwas bei PayPal dagelassen haben. Nun aber zum Interview. Herr Professor Dr. Austermann ist hier zum ersten Mal zu Gast und stellt sich und seinen Weg zur intensiven Beschäftigung mit dem Ermächtigungsgesetz zunächst vor. Danach gehen wir inhaltlich rein und ich verrate euch hier schon einmal, meine letzte Frage an ihn wird sein, wie sicher unser Grundgesetz und somit unsere Demokratie vor ähnlichen Angriffen ist. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem März 2024.
Ja, mein Name ist Philipp Austermann. Ich bin Jurist und Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, wo ich angehende Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte und auch welche, die sich im Aufstieg in den höheren Dienst befinden, zum Thema Staatsrecht, also Verfassungsrecht im weitesten Sinne, und Europarecht unterrichte. Und dabei habe ich auch immer wieder zu tun mit der Verfassungsgeschichte, weil nicht nur, weil es unser Lehrplan vorschreibt, sondern auch deswegen, weil ich der Meinung bin, dass es eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um unser Grundgesetz zu verstehen. Vorher war ich in der Verwaltung des Deutschen Bundestages als Parlamentsbeamter beschäftigt, habe mich viel mit Geschäftsordnungsfragen befasst, war auch im Plenarsitzungsdienst, also hinter dem Präsidenten im Einsatz. Und da sind mir so einige Dinge aufgefallen, auch über das Miteinander im Parlament, sodass ich mich vor einigen Jahren mit dem Weimarer Reichstag beschäftigt habe und dann eben auch mit dessen Ende. Und dieses Ende habe ich in meinem Buch »Ein Tag im März«, das Ermächtigungsgesetz und der Untergang der Weimarer Republik bei Herder, ein bisschen näher vertieft. So, und dieses Buch hat zwei Zielsetzungen. Die erste Zielsetzung ist natürlich, dass es in einer hoffentlich unterhaltsamen Form über ein geschichtliches Thema informiert und damit aber, das ist das zweite Ziel, auch diejenigen, die es gelesen haben, dazu befähigt, sich mit aktuellen Ereignissen kritisch, natürlich kritisch, aber eben auch ganz bewusst auseinanderzusetzen, vielleicht auch nicht gleich immer die historischen Parallelen zu bemühen, aber trotzdem sich der geschichtlichen Verantwortung, die wir alle haben, die wir in Deutschland leben, aufgrund unserer Geschichte bewusst zu sein. Und natürlich hat mich auch der Aufstieg populistischer Parteien, von denen es jetzt ja in den letzten Monaten noch wieder weitere Neugründungen gegeben hat, sehr beschäftigt, weil ich ein großer Anhänger unseres bisherigen politischen Parteiensystems bin, weil ich der Meinung bin, dass das eigentlich alles, was man politisch sagen kann und muss, in Gänze abgedeckt hat. Jetzt haben wir eben diese populistische Herausforderung, relativ stark von der weit rechten Seite, aber zum Teil auch von der linken Seite und teilweise auch von so Mischgebilden. Und das lässt, glaube ich, das Thema, wie geht eine Demokratie mit so etwas um, ganz wichtig erscheinen, wobei wir beim Ermächtigungsgesetz natürlich auch in der Situation sind, dass da das Kind in gewisser Weise schon in den Brunnen gefallen war, denn da befanden sich ja die Verfassungsfeinde bereits an der Macht. Also insofern ist das Ermächtigungsgesetz natürlich die absolute Negativfolie, aber sicherlich auch ein warnendes Beispiel.
Da ich mich in meinem Podcast bereits mit den Ereignissen vor diesem Tag im März beschäftigt habe, also mit der Machtergreifung, mit dem Reichstagsbrand, konzentrieren wir uns in diesem Gespräch eben auf diesen Tag im März beziehungsweise die Wochen davor im März. Dennoch, was ich interessant fand, was ich selber auch nicht wusste, das Prinzip des Ermächtigungsgesetzes an sich war nicht neu. Das gab es während der Weimarer Republik als Begriff schon öfters. Können Sie da noch vorbereitend was zu sagen?
Das Ermächtigungsgesetz meint im juristischen Sinne nichts anderes als ein Gesetz, das die Regierung zu bestimmten Dingen befähigt. Üblicherweise hat man es in Weimar so verstanden, wie man es heute, wobei man den Begriff Ermächtigungsgesetz heute nicht mehr verwendet, man sagt heute Ermächtigungsgrundlage, aber früher hat man es so verstanden, wie gesagt mit dem Begriff Ermächtigungsgrundlage heute noch genauso, dass ein solches vom Parlament erlassenes Gesetz die Verwaltung, also die Regierung, dazu befähigt, ermächtigt eben, eine Rechtsverordnung zu erlassen, also Recht zu setzen. In unserer parlamentarischen Demokratie, und so war es in Weimar auch, ist es ja so, dass die Regierung selber gar kein Recht setzen soll, sondern dass immer das Parlament, also die vom Volk gewählte Volksvertretung, ja unmittelbar vom Volk auch demokratisch legitimiert wird, die Gesetze erlässt. Sie kann aber in Detailfragen bestimmte Regelungspunkte auf die Verwaltung übertragen. Sie muss aber ganz klare Vorgaben machen. Dieses Prinzip ist heute bei uns in Artikel 80 des Grundgesetzes geregelt und war in der Weimarer Zeit eben auch in der Verfassung geregelt, dass ein Parlament die Grundlagen festlegt und die Verwaltung dann die Details. Ist eine ganz übliche Vorgehensweise in allen parlamentarischen Demokratien. Also das gab es in Weimar auch schon. Und man hat das in Weimar, der Staat währte ja nicht so lange, der hat ja so gerade mal ungefähr 14 Jahre alt geworden, man hat das in Weimar vor allem in Krisensituationen genutzt. Also wenn Sie das Jahr 1933 nehmen, 10 Jahre vorher, im Jahr 1923, hat die Reichsregierung vom Reichstag, allerdings auch nach erheblichen Auseinandersetzungen im Parlament, die Ermächtigung bekommen, bestimmte Maßnahmen per Verordnung regeln zu können. Und das diente dazu, um die ja allen heute noch bekannte große Wirtschafts- und Geldkrise des Jahres 1923 zu überwinden. Da sind dann 2 Ermächtigungsgesetze erlassen worden. Und mit diesen Gesetzen konnte man dann die nötigen Verordnungen erlassen und dann schließlich zum Beispiel die Rentenmark einführen, also als Ersatz für die marode Reichsmark, und weitere Maßnahmen treffen. Also das Ermächtigungsgesetz war erstmal ein neutraler Begriff und ein zu Beginn der Republik auch sinnvoll und positiv besetzter Begriff. Das hat sich in der angehenden NS-Zeit, so heißt es, in der angehenden NS-Zeit dann gewandelt. Man knüpfte ganz bewusst an den bekannten Begriff des Ermächtigungsgesetzes an, hat aber damit einen ganz anderen Sinn verbunden. Es ging nicht darum, die Regierung zu ermächtigen, Verordnungen zu erlassen, also sich im Rahmen des Parlamentsgesetzes zu bewegen, also des vom Parlament vorgegebenen Rahmens, sondern es ging darum, die Regierung selber zum Gesetzgeber zu machen. Also sie anstelle oder neben dem Parlament handeln zu lassen. Das ist etwas, was komplett anders war und was die Weimarer Verfassung auch nicht vorgesehen hat. Die Weimarer Verfassung sah nämlich vor, dass in einem solchen Fall die Verfassung zu ändern wäre. Und das ist das, was auch mit diesem sogenannten Ermächtigungsgesetz bezweckt war. Dieses Ermächtigungsgesetz hat also letztlich das Ziel gehabt, nicht mehr im Rahmen eines Parlamentsmaßstabes zu handeln, sondern sich aus dem Parlamentsgriff sozusagen herauszuwinden und die Regierung neben das Parlament und eigentlich unausgesprochen an die Stelle des Parlaments zu setzen. Das ist das, was fundamental anders war. Es ist ganz interessant, dass das den Zeitgenossen, die das Gesetz gesehen haben, auch durchaus bewusst war. Und das ist von der Regierung, also von Hitler in seiner Regierungserklärung am 23. März 1933 bei dieser Behandlung und Verabschiedung dieses Gesetzes auch ganz bewusst so gesagt worden ist. Natürlich hat man immer den Eindruck erweckt, man wolle den Reichstag ja nicht beiseite schieben, sondern man wolle nur neben dem regieren, man wolle ein kraftvolleres Regieren ermöglichen. Aber wenn man sich die Rede genau anschaut oder auch anhört, man kann sie sich ja auch noch anhören, dann stellt man fest, dass das keineswegs intendiert war, den Reichstag als vollwertige Volksvertretung bestehen zu lassen, sondern es waren dann so Worte zu hören, auch in der Diskussion davor, der Reichstag könne ab und an oder bei Bedarf zusammentreten. Also das hatte mit der Weimarer Idee, wie man sie 10 Jahre zuvor verwendet hatte, überhaupt nichts zu tun. Also man beabsichtigte tatsächlich eine Verfassungsänderung und diese Verfassungsänderung sollte die Regierung ja letztlich an die Stelle des Reichstags setzen.
Heutzutage braucht eine Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Wie war es in Weimar?
In Weimar gab es diese Regelung auch. In Weimar gab es im Artikel 76 der Weimarer Verfassung eine, könnte man sagen, doppelte Zweidrittelmehrheit. Diese Zweidrittelmehrheit setzte einmal voraus, dass 2/3 der Abgeordneten sich an der Abstimmung überhaupt beteiligten und dass von diesen wiederum 2/3 dem Gesetz zustimmten. Das war eine relativ hohe Zahl und das war auch mehr als die Koalition, die Hitler ja anführte, also aus NSDAP, Deutschnationaler Volkspartei und mehr oder weniger parteiungebundenen Deutschnationalen die oder Rechtskonservativen, die aber teilweise auch auf einer Liste der DNVP kandidiert hatten. Diese Koalition hatte diese Mehrheit nicht und deswegen musste Hitler dann auf die Suche gehen, darauf werden wir sicherlich gleich noch eingehen. Aber das Interessante ist, es gab eine Art von Schutzvorschrift für die Verfassung, nämlich in dem Artikel 76. Heutzutage haben wir eine solche Schutzvorschrift für unser Grundgesetz auch. Das ist der Artikel 79. Man braucht heute ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit, dann allerdings im Bundestag und im Bundesrat. Das ist ein bisschen anders als zur Weimarer Zeit. Und wir haben auch, worauf man auch immer hinweisen muss und worauf wir vielleicht am Schluss des Gesprächs auch nochmal näher eingehen könnten, wir haben auch noch eine weitere Schutzvorschrift in unserer Verfassung, nämlich die sogenannte Ewigkeitsklausel 79.3, die es in der Weimarer Zeit nicht gab. Also diese Ewigkeitsklausel, wie gesagt, ich will noch nicht vorgreifen, aber das wäre etwas, eine Reaktion oder ein Erbe aus dieser Zeit. Aber wie gesagt, es gab Schutzvorschriften, man brauchte eben eine besondere Mehrheit und das hatte man sich in der Nationalversammlung in Weimar so überlegt, dass diese Schutzvorschriften dazu dienen sollte, dass die Verfassung nicht einfach so geändert werden konnte. Also nicht wie ein einfaches Gesetz mit einfacher Mehrheit der gerade anwesenden Abgeordneten, theoretisch mit einer Mehrheit von 15 Stimmen bei 20 Anwesenden oder so, sondern man wollte schon auch diese doppelte Zweidrittelmehrheit haben. Und das war genau das Projekt sozusagen, was Hitler, sein Reichsinnenminister Wilhelm Frick und andere dann angehen mussten, um eine Zweidrittelmehrheit im Reichstag zu sammeln.
Wenige Wochen vor diesem Tag im März findet ja die Reichstagswahl statt, die jetzt schon im Schatten der Reichstagsbrandverordnung auch nur noch höchstens halbdemokratisch war. Können Sie uns die Tage nach Reichstagsbrand bis zur Reichstagswahl schildern und auch die Ergebnisse eben dieser Wahl?
Also diese Reichstagswahl, Sie haben zutreffend gesagt, die war halbwegs demokratisch. Es war durchaus möglich, da am 5. März 1933 seine Stimme noch geheim abzugeben. Und man sieht auch am Wahlergebnis, dass das auch viele Millionen Menschen genutzt haben, gegen diese Regierung Hitler zu stimmen. Wir haben für die Kommunisten zum Beispiel noch ein erhebliches Ergebnis. Wir haben, also die haben immerhin noch 12,3% gehabt. Auch die SPD kam noch mit 18,3 ins Ziel. Das war für sie zwar das schlechteste Ergebnis, was sie bis dahin erzielt hat, aber es waren immerhin noch 120 Abgeordnete für die SPD, 81 für die KPD. Das Zentrum hatte auch noch eine erhebliche Zahl, über 70 Mandate bekommen. Also es ist nicht so, dass nun die Leute alle mit Pauken und Trompeten zu Hitler oder seinen Verbündeten übergelaufen wären, sondern tatsächlich haben sehr viele auch die Möglichkeit genutzt, die auch noch gegeben war, anders abzustimmen. Aber natürlich ist diese Wahl überschattet gewesen von der bereits vorhandenen Machtfülle, die die Nationalsozialisten durch die Regierungsübernahme bereits, also durch die Übertragung der Kanzlerschaft an Hitler und die Ernennung der entsprechenden Minister bereits erreicht hatten. Man kann das an mehreren Punkten sehr gut sehen. Nach dem Reichstagsbrand wurde die sogenannte Reichstagsbrandverordnung erlassen. Also eigentlich ist die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, aber Reichstagsbrandverordnung trifft es ganz gut. So wurde sie auch sofort bezeichnet. Mithilfe derer man ja die Opposition entmächtigen, also tatsächlich klein machen konnte, mithilfe man die Opposition erniedrigen, verfolgen und letztlich zerstören konnte. Was häufig nicht bekannt ist, ist, dass schon wenige Tage nach der Ernennung Hitlers er und sein Kabinett beim Reichspräsident Hindenburg, also schon am 4.2., eine Notverordnung erbeten hat, die dieser auch erlassen hatte, mit der Hilfe man Druckerzeugnisse und Versammlungen verbieten konnte. Das heißt, man konnte bereits von Anfang an Parteizeitungen, die in der Weimarer Zeit noch sehr viel stärker verbreitet waren, als man sich das heute vorstellen kann, oder auch Flugblätter, man konnte Demonstrationen, Veranstaltungen und so weiter relativ leicht untersagen. Das ist auch sofort gemacht worden. Und nach dem 28.02., also mit dieser Reichstagsbrandverordnung, nimmt das Ganze nochmal an Fahrt auf. Es wird der Terror gegen Andersdenkende nimmt massiv zu. Es sind kommunistische Spitzenpolitiker massiv verfolgt worden. Sie sind verhaftet worden größtenteils. Sie sind in die dann entstehenden ersten sogenannten wilden KZs, also letztlich so Folterkeller und Fabrikräume, in denen Leuten dann misshandelt wurden, teilweise auch getötet wurden, verschleppt worden. Also letztlich wurde die gesamte KPD-Führung entweder verhaftet oder ins Exil getrieben. Denjenigen, denen es geglückt ist, die sind ins Exil geflohen, die anderen sind in die Hände der Nationalsozialisten gefallen. Damit wurde letztlich diese frontalste Opposition gegen die NSDAP, nämlich die KPD, innerhalb kürzester Zeit beseitigt und kampfunfähig gemacht und auch agitationsunfähig gemacht. Für die SPD gilt das in gewisser Weise auch für das Zentrum oder liberale Politiker, auch deren Wahlkampf, also in der Zeitung wurden natürlich verboten immer wieder, und deren Wahlkampf wurde auch massiv überschattet. So wurde zum Beispiel in Schlesien ein Geistlicher, der für das Zentrum angetreten ist, massiv verprügelt nach einer Veranstaltung. Bei anderen Veranstaltungen wurde so stark gestört, dass man die Veranstaltung nicht mehr stattfinden lassen konnte. SPD-Abgeordnete sind teilweise massiv angegriffen worden. Also das war ein Wahlkampf unter Vorzeichen der Diktatur. Das war den Anwesenden auch sehr stark bewusst. Und das sieht man auch, wenn man sich die weiteren, es sind ja dann gar nicht mehr lange Zeit, die weiteren Wochen anschaut. Das stand alles, die ganze Politik stand eigentlich nur noch unter dem Eindruck dieser absoluten Macht und auch dieser jederzeit möglichen Willkür der Regierung und der ihnen unterstehenden Organe. Wenn Sie sich vorstellen, dass die SA und SS, genauso wie der Stahlhelm, also dieser deutschnationale Frontkämpferbund, dass die ab 22.02. schon eine Art Hilfspolizei in Preußen waren und damit eben auch Hausdurchsuchungen vornehmen konnten und so, dann weiß man relativ schnell, wohin es ging. Die Grundrechte waren außer Kraft gesetzt worden durch die Reichstagsbrandverordnung. Also das ganze öffentliche Leben wurde schon dominiert von den Nationalsozialisten, und die ja in der Regierung nur eine Minderheit waren, aber eben sehr viele Sitze im Reichstag hinter sich hatten und eine Millionenanhängerschaft, die SA hinter sich hatten. Ihre Bündnispartner waren ja eher eine Staffage. Das sieht man auch in der weiteren Diskussion. Aber wie gesagt, die Wahl, das ganze gesellschaftliche Klima war überschattet, und deswegen kann man auch durchaus sagen, es war nur noch halbwegs demokratisch. Und nach dem 5. März setzte sich das dann ja rabiat fort, indem dann zum Beispiel sofort die sogenannte Gleichschaltung der Länder, also der einzelnen Reichsländer, die noch nicht eine NSDAP-geführte Regierung hatten, begonnen wurde. Also zum Beispiel in Bayern, in München wurde mehr oder weniger die Regierung dort staatsstreichartig abgesetzt. Solche Sachen haben in Hamburg stattgefunden, in Bremen und so weiter. Also innerhalb kürzester Zeit nach dieser Wahl lassen die Nationalsozialisten, wenn man das überhaupt noch so sagen kann, noch die letzte Maske fallen und reißen die Macht an sich. Goebbels wird auch wenige Tage nach der Reichstagswahl zum Reichspropagandaminister ernannt und setzt natürlich dann alles daran, um die Presse und den Rundfunk in seinem Sinne und im Sinne seines großen Vorbilds Adolf Hitler zu gestalten.
Die damalige Regierung war die sogenannte Regierung der nationalen Einheit, die von Hindenburg auf Betreiben der konservativen Eliten gegründet wurde, mit der Maßgabe, den Hitler, den können wir schon klein halten, das wird der Erfüllungsgehilfe. Wie liefen jetzt in dieser Regierung die Planungen und die Vorbereitungen für dieses spezielle Ermächtigungsgesetz ab? Und was sagten die vielen Nicht-NSDAP-Minister in dieser Regierung, der Vizekanzler von Papen, zu diesem Vorhaben?
Erstaunlich wenig. Es ist immer wieder interessant, wie, man muss schon sagen, planlos die rechtskonservativen und deutschnationalen Eliten, diese Führungskreise, die ja noch ganz weite Verbindungen auch in die Kaiserzeit zum Beispiel hatten, wie die in diese Regierung reingegangen sind, ohne wirklich einen Plan zu haben, wie denn dieses, wie sie es auch genannt haben, Zähmen oder Einhegen Hitlers überhaupt passieren sollte. Das hat sicherlich zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass der Vizekanzler Franz von Papen, ein ehemaliger Zentrumsmann, der dann aber 1932 aus dem Zentrum schnell austrat, weil die seine Kanzlerschaft nicht wollten. Also dass dieser Franz von Papen, der immerhin mal für einige Monate Reichskanzler gewesen war, dass der so unbedarft war und auch die anderen rechtskonservativen deutschnationalen Minister um ihn herum, die teilweise mit ihm zusammen schon im Kabinett gesessen hatten, die nicht in der Lage waren zu erkennen, mit wem sie sich da einlassen und dass sie überhaupt keinen Plan hatten, wie sie vorgehen sollten. Es wäre durchaus möglich gewesen, im Kabinett bestimmte Maßnahmen einfach bei Abstimmungen zu verhindern. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt diese Verordnung vom 4.2. zur Beschränkung von Demonstrationen, zur Beschränkung von der Pressefreiheit oder die Reichstagsbrandverordnung. Das konnte alles nur von Hindenburg erlassen werden, nachdem Hitler als Reichskanzler aber ermächtigt durch das Reichskabinett das beantragte. Das Reichskabinett hätte jederzeit mit Mehrheit gegen Hitler und gegen die mit ihm noch im Kabinett befindlichen zwei Nationalsozialisten stimmen können. Das hat es aber nicht getan. Ich kann mir das nur so erklären, dass es zum einen, wie ich schon sagte, keinen wirklichen Plan gab, wie man mit Hitler umgehen soll, dass man zum zweiten aber, das ist noch entscheidender, Hitler völlig unterschätzt hat. Hitler hatte ja bis dahin keinerlei Regierungserfahrung. Und auch Hermann Göring oder Wilhelm Frick hatten wenig bis gar keine Erfahrung. Göring war Reichstagspräsident gewesen einige Monate, war es dann auch immer noch. Wilhelm Frick war mal in Thüringen kurze Zeit Landesminister gewesen und kam aus der bayerischen Verwaltung. Aber eine richtige Regierungserfahrung auf Reichsebene hatte niemand von denen. Hitler schon gar nicht. Hitler war ja bis 1932 gar kein deutscher Staatsbürger. Also Hitler hatte keine wirkliche Regierungserfahrung, die beiden anderen, oder Göring ebenfalls nicht und Frick eben nur so ganz marginal. Man hätte also denken können, und das hat man wohl auch dort gedacht, naja, die kriegen es sowieso nicht auf die Reihe, die haben keine Ahnung, wir sind viel mehr. Aber es ist erstaunlich, wie wenig man diese Mehrheit im Kabinett genutzt hat. Es gab zu Beginn der Regierung, wenn man so will, den entscheidenden Moment, denn Hitler hatte von Anfang an vor, dass es Neuwahlen geben sollte. Das sind die, über die wir schon gesprochen haben, vom 5. März. Und er hat, als er am 30. Januar ernannt wurde, bereits diesen Plan mit Hindenburg besprechen wollen. Und ist dann mit seinem deutschnationalen Koalitionspartner, einem gewissen Alfred Hugenberg, damals der mächtigste Medienmann im Land mit unglaublich vielen Pressebeteiligungen, auch dem gehört zum Beispiel auch die UFA, dem gehört Nachrichtenagenturen, der beliefert den Großteil der deutschen Zeitung und Regionalzeitung mit seinen Nachrichten. Mit dem geht er also aneinander, weil Hitler sagt, ja, wir wollen da Neuwahlen. Und Hugenberg sagt, ich will keine Neuwahlen, weil er genau wusste, Hitler kann dadurch nur stärker werden. Und er mit seiner relativ kleinen deutschen Nationalen Volkspartei, die hatten so 7-8%, er kann davon eigentlich nicht gewinnen oder dadurch nicht gewinnen. Und deswegen gab es noch direkt vor der Ernennung Hitlers und Hugenbergs und der gesamten anderen Minister einen heftigen Streit zwischen den beiden, den dann letztlich, ja, der Reichspräsident dadurch hat beenden lassen, dass hat bitten lassen, so nach dem Motto, kommen Sie bitte in mein Zimmer, ich möchte jetzt die Ernennungsurkunden verteilen. Und dann wurde das Thema vertagt, Hitler hat es aber nicht losgelassen und Hugenberg hat auch keine Verbündeten für seine Position gefunden. Damit war eigentlich schon entschieden, dass sich Hitler würde durchsetzen können. Und es ist in der gesamten Diskussion vor dem Ermächtigungsgesetz, vor der Reichstagsbrandverordnung und auch schon vor der Verordnung vom 4.2. keine tatsächliche Kabinettsdiskussion gewesen. Also wenn wir sagen, es gab eine Diskussion, es gab eigentlich keine. Es ist ein Kabinett aufgerufen worden und es gab keinen wirklichen Widerstand. Mal hat Hugenberg so ein bisschen versucht zu verzögern, vielleicht hat Papp mal ein Wort gesagt, aber es war kein wirklich hinhaltender Widerstand. Im Gegenteil, alle waren sich einig, wenn man sich die Kabinettsprotokolle anguckt, kann man das sehen, alle waren sich einig, dass der Reichstag entmachtet werden sollte, dass dieser Parlamentarismus und die Demokratie in der Form, wie sie bis dahin bestanden hatte, dass die beendet werden sollten. Papen hat dieses Ziel in den Ministerbesprechungen mit Hitler und den anderen Ministern ganz eindeutig so formuliert. Auch der parteilose Finanzminister Schwerin von Krosigk hat das so formuliert. Also es gab tatsächlich keinen Widerstand. Wie gesagt, es gab zu Beginn mal kurz den Widerstand, als es um Neuwahlen ging. Da ist der Hugenberg aber als einziger DNVP-Minister allein auf verlorenem Posten gewesen und hat dann letztlich auch keine Rolle mehr gespielt und hat dann auch im Juni schon sein Ministeramt aufgegeben. Er wurde regelrecht an den Rand gedrängt. Von den anderen parteilosen Ministern haben sich einige ja noch bis 1945 gehalten. Also der Finanzminister zum Beispiel, der war bis 1945 noch im Amt und war sogar noch in dieser kurzzeitigen Regierung Dönitz in Flensburg da nach der Kapitulation auch noch im Amt. Also da haben sich einige auch schon sehr geschmeidig verhalten. Und wie gesagt, was mir eben wirklich aufgefallen ist, auch bei der Beschäftigung mit wegen meines Buches mit diesen Kabinettsprotokollen, wie wenig da eigentlich an Widerstand gekommen ist. Einmal, wie gesagt, aus der Unterschätzung der Machtposition und des Machtwillens der Nationalsozialisten, zum anderen aber auch, weil es offenbar keinen wirklichen Plan gab. Das ist etwas, was man diesen Herren, die da in der Regierung gewesen sind, unter anderem neben vielem anderen heutzutage massiv vorhalten muss.
Knackpunkt dieser ganzen Sache wird das Zentrum sein. Sie haben ja geschildert, die Nationalsozialisten brauchten eine Zweidrittelmehrheit, um das Ganze sozusagen legal durchzukriegen. Es ist klar, dass die Kampffront Schwarz-Weiß-Rot dafür stimmen wird. Es ist klar, dass SPD und KPD dagegen sein werden. Das Zentrum ist der entscheidende Kippfaktor in der Mitte. Wie kommt es dazu, dass das Zentrum als konservativ, katholisch, aber auch demokratische Partei für das Ermächtigungsgesetz stimmt?
Das ist ein interessanter Weg, den das Zentrum nimmt. Das Zentrum hat immer für die Weimarer Republik gestanden. Das Zentrum war eine der entscheidenden Parteien der Weimarer Republik, weil es eben durch seine konfessionelle Grundlage politisch relativ weit ausgreifen konnte. Es hatte zum einen Personen bis ins sehr weit rechte Spektrum erfasst über den katholischen Glauben, zum anderen aber auch Personen aus dem Gewerkschaftsspektrum, also aus einem eher linken Spektrum. Und es ist der Partei gelungen, diese beiden Flügel immer wieder über den gemeinsamen Glauben, über eine gemeinsame Wertebasis an sich zu binden. Und deswegen konnte das Zentrum auch in Regierungen sehr gut mitwirken, weil es eben anschlussfähig war in beide politischen Richtungen. Es war deswegen auch an den meisten Reichsregierungen beteiligt. Man verbindet ja heute, wenn man an die Weimarer Republik denkt, das häufig auch mit den Sozialdemokraten. Das ist auch nicht falsch, aber das Zentrum hat tatsächlich eine deutlich längere Regierungszeit in den Regierungen gehabt als die Sozialdemokraten. Das Zentrum hat auch sehr viele Reichskanzler gestellt, ungefähr so viele wie die Sozialdemokraten, und ist dann als Anschluss Partei auch natürlich, als der Nationalsozialismus aufkam, vor die Frage gestellt worden, wie hältst du das Zentrum mit dieser neuen Partei? Und von Seiten der Amtskirche war die Sache klar. Die Amtskirche hat sich ganz dezidiert gegen die Nationalsozialisten ausgesprochen, hat auch lehramtliche Verlautbarung dazu gegeben. Die Bischofskonferenz hat sich entsprechend geäußert. Also es war eigentlich klar, dass man mit dieser Partei katholischerseits nicht würde zusammenarbeiten können, gleichwohl hat das Zentrum 1932 sich für Gespräche offen gezeigt, war auch unter Umständen koalitionsbereit. Diese Koalitionsideen sind aber beide mal von Hindenburg abgelehnt worden, der Hitler nicht zum Reichskanzler machen wollte. Und das Zentrum war dann aber 1933, als es darum ging, die Regierung Hitler zu bilden, wiederum jedenfalls am Rande beteiligt, ist dann aber, es war auch zugesagt worden, dass sie den Justizminister vielleicht übernehmen würden. Hitler hat sie aber dann letztlich nach Scheingesprächen mehr oder weniger vor die Tür gesetzt, hat es auch öffentlich in der Presse noch bekundet, dass es am Zentrum gelegen habe, dass sie nicht beteiligt würden und so weiter. Also es gab eine Vorgeschichte, sagen wir mal eine gemischte Vorgeschichte. Es gab erst die Situation, dass das Zentrum eigentlich integrierend wirken konnte, sich deswegen auch 1932 durchaus und auch Anfang 33 durchaus jetzt nicht vollständig gegen die Nationalsozialisten gestellt hat. Es gab auf der anderen Seite aber die Amtskirche, es gab die katholischen Vereine, auch die christlichen Gewerkschaften, die alle mit den Nationalsozialisten nichts anfangen konnten. Und Hitler hatte dann, wie gesagt, auch noch bei der Regierungsbildung das Zentrum mehr oder weniger ausgebotet öffentlich. Und trotzdem ist die Partei, als nun Hitler, sein Innenminister Frick und ein, ja, dem Zentrum, aber auch den Nationalsozialisten sehr gewogener Politiker aus dem Zentrum da ins Gespräch kamen mit dem Vorsitzenden des Zentrums, dem Prälaten Ludwig Kahrs, dann doch bereit gewesen, sich anzuhören, was Hitler will. Und die Nationalsozialisten haben durchaus erkennen lassen, was sie möchten. Also, dass der Reichstag eben geringere Kompetenzen haben sollte, ist gesagt worden in Gesprächen. Also sie haben zwei größere Gespräche geführt, relativ unmittelbar vor dem 23.03. Und es ist auch gesagt worden, dass man sich diese Befugnis möglicherweise auch mit Gewalt nehmen werde. Das heißt, das Zentrum wusste, was Hitler letztlich will. Sie wussten auch, dass Hitler es sich irgendwie beschaffen würde, es jedenfalls beabsichtigte. Und sie hatten es war sozusagen die Drohkulisse, das Unausweichliche vielleicht. Auf der anderen Seite hatten sie aber auch die Vorstellung, dass ihre politischen Ziele und auch dieser politische Katholizismus, diese Zentrumspartei mit ihren gesamten Verbänden und auch das katholische Vereinswesen, katholische Gewerkschaften und so weiter, dass das alles, was ja seit der Kaiserzeit, seit 1871 und auch schon ein bisschen davor in der Opposition zum Staat und danach auch in der Weimarer Republik als Teil des Staates gewachsen war, erhalten bleiben könnte. Das war die Hoffnung des Zentrums. Man hat auf der einen Seite diesen unglaublichen Machtwillen der Nationalsozialisten gesehen. Man hat auf der anderen Seite und man hat natürlich auch gesehen, wie es eigenen Leuten im Wahlkampf ergangen war, wie es auch eigenen Regierungen ergangen war, die teilweise zwangsweise gleichgeschaltet wurden. Und man hat auf der anderen Seite aber die Hoffnung gehabt, man könne vielleicht noch irgendwie politisch mitbestimmen, man könnte vor allem die Organisation dieses Zentrum erhalten. Das ist ja etwas, was wir in vielen politischen Systemen beobachten, dass gerade die katholische Kirche sehr darum bemüht ist, zumindest ihren Freiraum als Glaubensgemeinschaft zu erhalten. Das können wir konnte man in südamerikanischen Diktaturen beobachten mit allen teilweise auch üblen Folgen. Man konnte es auch in der DDR sehen. Also die katholische Kirche hat immer versucht, sich einen, wenn sie so wollen, geistigen Freiraum zum Heil ihrer Gläubigen zu erhalten. Und dieser Gedanke wird nun vom Zentrum auch auf das Politische und auf diese Vereinsarbeit ausgeweitet und soll dann dazu beitragen, eben, ja, in diesem Staat vielleicht doch noch irgendeine Rolle spielen zu können. Und das Zentrum hat sich von Hitler gewisse Versprechungen geben lassen. Die sollten dann auch nochmal verschriftlicht werden, was nie passiert ist. Aber sie wurden dann auch von Hitler in seiner Regierungserklärung zum Ermächtigungsgesetz Punkt für Punkt aufgegriffen. Wenn man sich die Rede Hitlers anschaut, sieht man, aha, da sind die verschiedenen Zusagen an das Zentrum. Also Hitler betont zum Beispiel die christliche Wertebasis. Hitler sagt zum Beispiel, dass der Föderalismus gewahrt bleiben soll. Föderalismus bedeutet ja auch heute noch Freiheit von Kultus und Unterricht, was natürlich der katholischen Kirche und insbesondere auch ihr als Schulträger, Kindergartenträger und so weiter sehr wichtig war. Das hat er also für sicher gehalten. Es wurde zugestanden, dass der Reichstag und der Reichsrat, also die Vertretung der Länder, erhalten bleiben sollten. Grundsätzlich, es wurde gesagt, dass der Reichspräsident als Funktion unangetastet bleiben sollte. Und das waren alles Faktoren, die das Zentrum hingenommen hat und die dann auch als innerhalb des Zentrums auch als, wenn Sie so wollen, positivere Aspekte, dass der Druck natürlich nicht positiv war, ist klar, aber eben als doch noch irgendwie etwas erhalten können und deswegen vielleicht noch positivere Aspekte eingeflossen sind. Auf der anderen Seite gab es im Zentrum eine sehr starke Minderheit, meistens aus der Gewerkschaftsbewegung, aber auch von denen, die politisch schon einmal Verantwortung getragen hatten, auch an höchster Spitze im Reich, nämlich als Reichskanzler, die dagegen opponiert haben, weil sie gesagt haben, dem Hitler kann man nicht trauen, den Nationalsozialisten ist nicht zu trauen, wir dürfen die Hand nicht reichen für eine solche unbeschränkte Macht. Die prominenten Figuren an dieser Stelle waren der ehemalige Reichskanzler Heinrich Brüning, der ja noch bis Mai 1932 Reichskanzler gewesen war, und Josef Wirth, auch ein Reichskanzler der 20er Jahre, der zum Beispiel Reichskanzler war, als der Außenminister Rathenau ermordet wurde und der dann im Reichstag in Richtung der Deutschnationalen die bekannten Worte gesagt hat, das ist der Feind und dieser Feind steht rechts. Also Wirth war von den Nationalsozialisten bekannt, der war dann auch nochmal eine Zeit lang Reichsinnenminister, als Nazi-Gegner. Diese beiden haben ganz massiv in der Sitzung des Zentrums noch am 23.03., also während das Gesetz zum ersten Mal schon eingebracht war in den Reichstag, Hitler hatte seine Regierungserklärung gegeben, noch in dieser Sitzung, bevor dann endgültig die Entscheidung fallen musste, wie stimmen wir ab, haben die beiden mithilfe von anderen noch massiv opponiert. Sie haben aber letztlich sich der Fraktionsdisziplin gebeugt, weil sie nicht den Eindruck erwecken wollten, ja, dass das Zentrum nicht geschlossen sei. Man wollte sicherlich auch an die eigene Mitgliedschaft ein Zeichen der Geschlossenheit senden. Man wollte vielleicht auch nicht diejenigen, die zustimmen, als Charakter nicht verwerflich dastehen lassen. Es gibt hier verschiedene Erklärungsmodelle, was da genau die Rolle gespielt hat. Es war wohl letztlich ein ganzes Bündel an Motiven bei jedem Abgeordneten auch ein bisschen unterschiedlich. Man weiß heute sehr viel darüber, weil es diese Zentrumsprotokolle aus den Fraktionssitzungen noch gibt. Auch sehr mustergültig, schon vor längerer Zeit mal herausgegeben worden sind. Man weiß es auch aus den Erinnerungen der betreffenden Personen. Und es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die dagegen waren, natürlich aus unserer heutigen Sicht sich auf der richtigen Seite befunden haben. Aber ich meine, dass viele derjenigen, die dazugestimmt haben, es nicht getan haben, weil sie Hitler unterstützen wollten. Vielleicht gab es davon auch ein paar im Zentrum. Aber die meisten wollten wirklich das Zentrum irgendwie als politische Größe erhalten und haben sich letztlich auf die Zusagen Hitlers verlassen. Man kann vielleicht auch sagen, verlassen wollen. So, das heißt, es ist also Hitler gelungen, mit einer Mischung aus Versprechungen, mit einer Mischung aus Drohungen, das Zentrum für sich zu gewinnen. Und damit hatte er nicht nur das Zentrum auf seiner Seite, sondern er hatte zugleich auch die etwas kleinere, aber ebenfalls katholisch geprägte Bayerische Volkspartei auf der Seite. Es gab ja in Weimar so eine ähnliche Unterteilung wie heute, die quasi CDU und CSU. CDU war quasi das Zentrum und CSU wäre die Bayerische Volkspartei gewesen. Also so eine Aufteilung gab es damals auch. Wobei natürlich die CDU und die CSU sich politisch und auch von der konfessionellen Zusammensetzung und so von den beiden Weimarer Parteien vollständig unterscheiden. Aber es gibt da durchaus so gewisse personelle Kontinuitäten und man kann auch diese Trennung zwischen Bayern und Restreich sozusagen so ein bisschen vergleichen wie heute zwischen Bayern und dem restlichen Bundesgebiet. Also die BVP war dadurch mit im Boot. Mit denen wurde zwar nicht verhandelt, aber es war klar, wie das Zentrum abstimmt, so würden auch die abstimmen. Es gab auch in der Bayerischen Volkspartei ähnliche Diskussionen wie im Zentrum, allerdings deutlich schwächer. So, und damit hatte man letztlich auch die Liberalen, also die sogenannte Deutsche Staatspartei, die Partei, in der Theodor Heuss, der spätere Bundespräsident, auch Abgeordneter war, oder Reinhold Meyer, der spätere baden-württembergische Ministerpräsident, die alle haben ebenfalls auch mit abgestimmt wie das Zentrum. Es waren auch nur 5 Personen und bei der BVP so rund 20 Personen. Die haben abgestimmt wie das Zentrum, obwohl es auch in beiden kleineren Parteien, kleineren Fraktionen auch durchaus Diskussionen gab. Aber das Zentrum war letztlich dann maßstabgebend für die übrigen, sagen wir mal, bürgerlichen Parteien, wo das Zentrum nicht alleine eine bürgerliche Partei war wegen dieses starken Gewerkschaftsflügels. Aber das war letztlich die Ausgangsposition, dass die anderen Parteien auch zustimmen konnten. Die haben auch Fühlung miteinander genommen, das weiß man aus Erinnerungen, die haben auch miteinander gesprochen, bevor sie dann nach dieser Sitzungspause in den Reichstag zurückgegangen sind, um dann eben abzustimmen. Also wie gesagt, das Zentrum, völlig richtig, das Zünglein an der Waage. Und das Zentrum war letztlich die Partei, auf die es dann ankam. Das hat es wahrscheinlich auch vielen Menschen katholischen Glaubens ermöglicht, mit dem Nationalsozialismus im Folgenden eine gewisse Art von Frieden zu schließen. Zumal die Bischofskonferenz, es gab damals eine getrennte bayerische und eine sogenannte Fulda, das es ja heute noch gibt, das war dann die für den Rest des Reiches zuständige. Diese Bischofskonferenz in Fulda ist auch relativ schnell nach dem Ermächtigungsgesetz, ich meine 5, 6 Tage später, auch auf die Position umgeschwenkt, ja, das sei nun der neue Staat und dem müsse man folgen. Also man sieht, dieser politische Katholizismus war schlichtweg nicht mehrheitsfähig, war er nie gewesen in Weimar und hat eben letztlich ja irgendwo kapituliert. Ob er eine Gegenwehr hätte leisten können, durch Nein-Stimmen oder durch eine Enthaltung, und die nächste Frage, was das für Folgen gehabt hätte, das kann man nicht sicher sagen. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass die Einschätzung derjenigen, die da gehandelt haben, die ja nah dran waren, die die Stimmung natürlich ganz anders gespürt haben, auch den Druck als wir heute, dass die mit ihrer Einschätzung, dass Hitler sich die Macht wohl auch sonst nehmen würde, nicht falsch gelegen haben. Das hatten die Nationalsozialisten hinlänglich schon bewiesen, dass sie das durchaus an sich reißen würden. Insofern, ja, das Zentrum befand sich in einer ganz üblen Situation politisch. Es ist ja dann letztlich auch historisch betrachtet mit der Partei nach Hause gegangen, indem man heute noch davon redet, dass ohne sie dieses Ermächtigungsgesetz nicht gegeben hätte. Das ist richtig. Man muss auf der anderen Seite aber auch sehen, in welcher Zwangslage die sich befunden haben. Und die Zwangslage war ja auch nicht nur durch Worte geäußert worden, sondern die war ja vor der Reichstagssitzung und währenddessen regelrecht physisch greifbar. Stand vor dem Reichstag aufgeheizte Menschenmengen, die also das Ermächtigungsgesetz forderten und die sogar Schläge androhten. Es gab ein Spalier von SA-Leuten im Reichstag, die also im Plenarsaal gestanden haben, wobei wir ja mal wissen, dass es nicht das heutige Reichstagsgebäude war, in dem hat Hitler nie geredet, sondern es war die sogenannte Krolloper, die sich gegenüber vom Reichstagsgebäude befunden hat, als Aushilfsreichstag. Also da standen SA-Leute rum und haben auch entsprechende Kommentare gemacht. Und das alles zeigt, das war keine wirklich freie Abstimmung mehr, sondern das war tatsächlich eine Zwangssituation. Umso mehr muss man natürlich anerkennen, dass es den Sozialdemokraten trotzdem gelungen ist, dieser ja auch schon dezimierten Fraktion durch Verhaftung und so, gelungen ist, dann doch mit Nein zu stimmen. Wie gesagt, das Zentrum hat sich dazu aus den Gründen, die ich genannt habe, eben nicht bereit gefunden.
Auch wenn Sie jetzt schon einige der Aspekte geschildert haben, wäre es trotzdem interessant zu wissen, wie dieser Tag im März nun speziell abläuft. Also insbesondere mit Blick einerseits auf die Rede Hitlers zur Begründung des Ermächtigungsgesetzes, den angewandten Verfahrenstricks, um das Ermächtigungsgesetz durchzubekommen und zuletzt auch die berühmte Rede von Otto Wels, in der er für die SPD begründet, warum sie dieses Gesetz ablehnen.
Dieser Tag im März ist ein Tag gewesen, sonnig, relativ mäßiges Wetter, recht kühl, so vielleicht ein bisschen kühlter vielleicht sogar als heute gerade. Und dieser Tag im März war gekennzeichnet dadurch, dass es diese Reichstagssitzung geben sollte und dass das Ganze durch die Presse, vor allem durch die von den Nationalsozialisten besessene Presse, den sogenannten Völkischen Beobachter und andere Blätter, verkauft wurde als Schicksalstag. Dann begann das Ganze. Heute ist ein Schicksalstag, wurde den Menschen vermittelt. Auch die nicht parteigelenkte Presse, so sie denn überhaupt noch erscheinen konnte, sah das Ganze etwas gedämpfter, aber es war klar, jetzt entscheidet sich etwas Wichtiges. Das war so der Grundlage, der Grundtenor. Das Ermächtigungsgesetz selber war ganz kurz vorher nur in den Reichstag eingebracht worden von der NSDAP-Fraktion und ihren deutschnationalen Verbündeten, die nannten sich Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, aber das war letztlich die DNVP mit ein paar Parteilosen. Die hatten das eingebracht wenige Tage vorher. Das heißt, es war auch der Entwurf erst wenige Tage vorher bekannt geworden. Kurze Zeit vorher hatte es diese Verhandlung gegeben zwischen Hitler, dem Wilhelm Frick und der Zentrumsführung. Es hatte die Reichstagseröffnung, die pompöse, gegeben, den sogenannten Tag von Potsdam, 2 Tage zuvor, bei der also die Einigkeit von altem Preußentum und Kaiserreich und neuem, ja, nationalsozialistisch oder wie man damals noch sagte, national geprägtem Reich gefeiert worden war. Und es hatte außerdem schon Gespräche natürlich innerhalb der Regierung gegeben, wie man es sicherstellen könnte, dieses Gesetz zu verabschieden. Klar, das Zentrum auf die Seite ziehen hatten wir schon, war die eine Sache. Auf der anderen Seite hat man auch die 81 Kommunisten aus dem Reichstag faktisch ausgeschlossen. Es ist nicht so, dass sie, wie man manchmal immer noch lesen kann, dass sie irgendwie verboten worden wären. Nein, die KPD existierte also noch einige Wochen weiter als Partei, auch wenn sie praktisch nicht mehr existent war, weil die Führung eben verhaftet worden war oder ins Exil gegangen war und die Organisation zerschlagen worden war, mehr oder weniger. Man hat aber diese 81 Abgeordneten schlichtweg als nicht mehr Abgeordnete behandelt. Man hat sie einfach nicht zur Sitzung eingeladen. Es wäre für die noch nicht Inhaftierten oder Exilierten auch lebensgefährlich gewesen, hinzugehen. Also insofern, das war faktisch klar, die sind nicht dabei. So hatte der Reichstag nach offizieller Lesart, juristisch falsch, aber nach offizieller Lesart nur noch 566 Sitze und davon brauchte man dann eben diese doppelte Zweidrittelmehrheit. Das Zentrum hatte man auf der Seite. Aber was würde man zum Beispiel machen, wenn jetzt Abgeordnete nicht erscheinen würden zur Sitzung und dann vielleicht diese Zweidrittelmehrheit nicht erreicht würde, weil eben zu wenig Abgeordnete da wären? Die Befürchtung hatte man durchaus. Und deswegen hat man die Geschäftsordnung ändern lassen, um dann Abgeordnete als anwesend erscheinen zu lassen. Also eine Art Fiktion, eine gesetzliche Fiktion. Derjenige, der irgendwie fehlt, ist dann doch anwesend. So wollte man es den Sozialdemokraten erschweren, abwesend zu sein und damit vielleicht diese Zweidrittelmehrheit zu untergraben. Letztlich hat man diesen Trick gar nicht gebraucht. Also man hat ihn natürlich, man hat es umgesetzt, aber letztlich hat er keine Rolle gespielt, weil alle anderen ja da waren. Also erste Maßnahme, um die Mehrheit sicherzustellen, mit dem Zentrum reden. Zweite Maßnahme, Kommunisten nicht einladen. Dritte Maßnahme, mit der Geschäftsordnung sicherstellen, dass wirklich keiner wegbleibt, wobei das eben faktisch sich nicht ausgewirkt hat. Vierte Maßnahme, massiver Druck medial, aber vor allem auch durch die Personen, die vor dem Reichstag zu Tausenden anwesend waren und das Ermächtigungsgesetz forderten und auch durch die SA und Teile der SS, die war ja damals noch nicht ganz so bedeutend, die im Reichstag standen und dann eben auch eine gewisse Drohkulisse aufbauten. Das waren so die Möglichkeiten, um da vorzugehen. Und auf die Art und Weise ist es den Nationalsozialisten dann gelungen, diese Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Sogar wenn die Kommunisten anwesend gewesen wären, hätte man diese Zweidrittelmehrheit erreicht, diese doppelte. Nun waren sie gar nicht da, sie sind auch tatsächlich außen vor gelassen worden. Man findet sie auch in den Protokollen nicht mehr, sie sind im Reichstagshandbuch nicht mehr zu finden gewesen. Aber wie gesagt, selbst mit diesem Nicht-Einladen hätte man, oder selbst wenn man sie eingeladen hätte und sie anwesend gewesen wären, hätte man die nötige Mehrheit bekommen. Also, der Tag ist dadurch gekennzeichnet, dass es einen unglaublichen Druck gab auf die anwesenden Abgeordneten. Natürlich nicht auf die Nationalsozialisten oder Deutschnationalen, die wollten das Gesetz, aber ganz massiv aufs Zentrum. Auf die anderen kleineren bürgerlichen Parteien oder Mittelparteien könnte man auch sagen. Die SPD, wie gesagt, auch in einer Gefährdungssituation, aber der Druck richtete sich vor allem bei der Abstimmung eben auf die eher Mittelparteien, auf die bürgerlichen Parteien. Man muss sich vorstellen, der Reichstag war umgezogen. Er befand sich eben nicht in dem Reichstagsgebäude, das wir heute kennen, mit dem damals wenige Tage vorher ausgebrannten Plenarsaal, sondern die Fraktionssitzungsräume wurden noch genutzt. Aber ansonsten befand sich der Reichstag in der Krolloper. Also ein altes, längere Zeit gar nicht mehr betriebenes Opernhaus, in dem so Lustspiele gegeben worden waren, Operetten und so weiter. Das war nun als Reichstag hergerichtet worden, im nationalsozialistischen Stil, mit einer riesigen Hakenkreuzfahne hinter dem Podium. Man kann es auf Fotos dieser Sitzung, wenn man das eingibt, in der Suchmaschine, Ermächtigungsgesetz 1933, und sucht Bilder, dann findet man das auch sofort. Also man hat da eine riesige Hakenkreuzfahne aufgehängt. Die gesamten Nationalsozialisten sind in der SA-Uniform erschienen, also auch Reichskanzler Hitler, der Reichstagspräsident Hermann Göring, auch eine ganz merkwürdige Ämterhäufung, ne? Als Reichstagspräsident gleichzeitig Minister im Reich und preußischer Innenminister, später dann ja auch noch preußischer Ministerpräsident, auch natürlich in der SA-Uniform, jeweils mit einem sehr hohen Rang versehen, Innenminister Wilhelm Frick in der Uniform, die gesamten Abgeordneten der NSDAP, wie gesagt, auch. Und das Ganze gab natürlich schon ein gewisses Gepräge, auch die Ansprache, die kurze, die der Hermann Göring als Reichstagspräsident hielt, die Art und Weise, wie er die Sitzung leitet, dass er die Sozialdemokraten zurechtwies, dass er seinen, in Anführungsstrichen, Führer Adolf Hitler lobte, dass man am Schluss der Sitzung in Heilrufe ausbrach und so weiter. Das alles zeigt, das Ganze fand vor einer nationalsozialistisch dominierten Kulisse statt. Die Deutschnationalen, die in der Regierung ja, wie wir es schon hatten, die Mehrheit hatten, spielten in dieser Inszenierung keine wirkliche Rolle. Wir waren maximal Staffage. genauso wie zum Beispiel auch die Besucher, die auf der Tribüne saßen, teilweise Staffage waren. Und Beiwerk, es ist ja in den letzten Jahren ganz massiv über die Rolle des früheren Kronprinzen Wilhelm, also des Sohns des letzten deutschen Kaisers, diskutiert worden, der sowohl am Tag von Potsdam, wo er dann Hitler auch die Hand schüttelte, als auch bei dieser Abstimmung auf der Tribüne zugegen war. Und damit dem Ganzen natürlich auch eine Art von, ja, sagen wir mal, kaiserlichem oder Hohenzollern-Segen verliehen hatte. Also eine ganz beängstigende, bedrohende Kulisse, wie man sie heute allenfalls noch aus diktatorischen Staaten kennt, in der sich da auch die Abgeordneten, die eben keine Nationalsozialisten waren, befunden haben. Man muss sich immer vergegenwärtigen, keiner von denen, die nicht an der Regierung beteiligt waren oder sie unterstützten, wusste, was er da letztlich entgegengeht. Und er wusste auch nicht, wem er da letztlich entgegengeht, was ihm da letztlich passieren würde. Das ist ein Druck, den man sich heutzutage kaum noch vorstellen kann. Und dieser Druck wurde auch durch Hitlers Regierungserklärung deutlich. Hitler bekam das Wort erteilt als Reichskanzler und stellte nun dieses Gesetz vor und gab nun die tatsächlichen und auch teilweise vermeintlichen Absichten und Versprechungen seiner Regierung ab. Und er ging, wir hatten es schon, auf diese Versprechung, die er dem Zentrum gegeben hatte, ein. Er gab dem Zentrum letztlich Punkt für Punkt dessen Forderungen wieder, an die er sich nachher nicht hielt. Und ganz wichtig, er unterstrich aber gleichzeitig auch die Drohkulisse, die er entfaltet hatte, und er endete mit den Worten, ich zitiere jetzt: Die Reichsregierung bietet den Parteien des Reichstags die Möglichkeit einer ruhigen deutschen Entwicklung und einer sich daraus in der Zukunft anbahnenden Verständigung. Sie ist aber ebenso entschlossen und bereit, die Bekundung der Ablehnung und damit die Ansage des Widerstands entgegenzunehmen. Mögen Sie, meine Herren, nunmehr selbst die Entscheidung treffen über Frieden oder Krieg. Danach Heilrufe und so weiter. Das alles zeigt, das ist hier nicht nur eine werbende Erklärung gewesen des Reichskanzlers. Übrigens seine erste Rede überhaupt als Parlamentarier und auch als Kanzler und in einem deutschen Parlament. Sondern es ist gleichzeitig eine Drohung. Interessant auch, dass er sagt, meine Herren, es waren auch weibliche Abgeordnete anwesend, aber das spielte dann keine Rolle. Also, meine Herren, Frieden oder Krieg. Die Sitzung wurde unterbrochen, wie es vorher besprochen worden war im Ältestenrat, um dem Zentrum die Möglichkeit zu geben, sich zu beraten und, muss man ergänzen, um aus Sicht der Regierung dem Zentrum die Möglichkeit zu geben, doch jetzt bitte endlich die Zustimmungsentscheidung zu fassen. Also es wird für mehrere Stunden die Sitzung unterbrochen. Die Fraktionen, Zentrum, BVP und die kleine deutsche Staatspartei mit ihren 5 Mitgliedern, gehen in den Reichstag, in die dortigen Fraktionssitzungssäle und berät sich. Und dann kommt nun im Zentrum die Diskussion, hatte sie vorhin schon beschrieben, auf, mit dem Mehrheitsteil der Fraktion, der für die Zustimmung plädiert, und dem Minderheitsteil um Brüning und Josef Wirth, der dagegen plädiert. Die Diskussion ist in den Protokollen nur in Ansätzen nachvollziehbar. Auch das Abstimmungsverhalten ist nur in Ansätzen nachvollziehbar, aber man weiß, dass es vielleicht so ein Dutzend ungefähr, ein bisschen mehr Abgeordnete waren von den 74, die dagegen gestimmt haben. Einer hat auch entschuldigt gefehlt, aber von den 74 Gewählten war ein Dutzend dagegen. Und hat sich dann aber letztlich nach Diskussionen gebeugt von Josef Wirth. Es überliefert, dass er also mehr oder weniger unter Tränen zugestimmt habe, auch den Raum verlassen hat und so weiter. Also der war wirklich völlig, völlig gebrochen, denn das alles, wofür er gestanden hatte, ein demokratischer Aufbau im katholischen, im christlichen Geist und vor allem auch ein Abwehren der Verfassungsfeinde, das ist an diesem Tag endgültig gescheitert. Und er hat natürlich auch erkennen müssen, dass sogar seine eigene Fraktion mehrheitlich nicht mehr bereit war zu kämpfen. Das war für den Josef Wirth eine ganz, ganz schlimme Erfahrung. Auch Heinrich Brüning, der das Ganze ein bisschen nüchterner vielleicht gesehen hat, aber auch der hat erkannt, dass es eben keinen Sinn mehr hat. Beide haben dann tatsächlich, um dieses geschlossene Bild zu vermitteln, den Weg in die Grolloper mit angetreten wieder durch das Spalier der aufgeheizten Menschenmenge, wieder an den SA-Leuten vorbei, wieder auf ihren Platz in den Reichstag, umringt von SA, gibt es auch ein Foto, gibt es in meinem Buch auch drin, wo man das sehen kann, wieder dieser Reichstag oder diese demokratischen Abgeordneten, also alle die keine Uniform tragen, neben sich die Uniformträger haben. Es ist auch in Lebenserinnerungen derjenigen, die das Dritte Reich überlebt haben, auch sehr plastisch beschrieben worden, wie das Ganze ausgesehen hat und sich angefühlt hat. Gut, und dann kommt Otto Wels. Otto Wels, der SPD-Fraktionsvorsitzende, beginnt die Aussprache nach der Regierungserklärung, beginnt er die Aussprache als Teil der zweitgrößten Fraktion, als Anführer der zweitgrößten Fraktion. Es war in der SPD überlegt worden, ob nicht einer von den jüngeren Abgeordneten reden sollte. Also zum Beispiel dann ja auch in der Bundesrepublik noch aktive, bekannte Kurt Schumacher wollte reden, ein eingefleischter, auch öffentlich bekannter NSDAP-Gegner. Diverse andere hatten wohl Vorschläge gemacht, aber Otto Wels eben hat gesagt, nein, ich bin der Vorsitzende, ich übernehme das. Und er hat dann die bekannte Rede gehalten und letztlich ist ja da auch diese Sentenz enthalten, dass man Freiheit und Leben jemandem nehmen kann, aber die Ehre nicht. Diese Rede wurde von den Nationalsozialisten, ja, immer wieder auch höhnisch quittiert. Und am interessantesten ist, dass Hitler daraufhin das Wort ergriffen hat. Er hätte auch sagen können, ich habe meine Regierungserklärung gehalten, jetzt kommen die Sozialdemokraten, jetzt dann kommen noch die anderen Fraktionen, damit abgestimmt und Schluss. Nein, Hitler hat es sich nicht nehmen lassen, den Wels massiv runterzumachen. Also seine Rede beginnt mit den Worten, spät kommt ihr, doch ihr kommt. Auch das kann man sich im Original anhören und es ist interessant und entsetzlich, wie Hitler sich von einer höhnischen Art, einer verachtenden Sprache, einem verachtenden Duktus in einen völligen Hass hineinsteigert. Das ist ja etwas, was man von Hitlerreden symptomatisch eigentlich kennt. Er beginnt relativ ruhig und dann fängt er irgendwann an, immer lauter zu werden und schreit schließlich nur noch. Bei dieser Rede ist das Gefährliche, finde ich, wenn man sie sich anhört, wie ruhig er am Anfang ist und wie höhnisch. Und ich finde, dass man den Charakter Hitlers, wie er sich ja auch in den späteren Jahren dann ganz deutlich zeigt, am besten hier verstehen kann durch diese Rede. Man sieht erstens, dass er in der Lage war, jederzeit seine Stimmung zu modulieren. Er konnte jederzeit vom Ruhigen ins Hasserfüllte wechseln und umgekehrt. Das ist wie ein berechnender Schauspieler. Und man sieht aber auch, welche Verachtung, welche Bosheit er an den Tag legt, wenn man diese Rede sich anhört. Gerade diesen Anfang, diesem spät kommt ihr doch, ihr kommt, wo er also die Sozialdemokraten und letztlich die gesamten Weimarer Demokraten der Unfähigkeit, der Schwäche und so weiter zeigt und sagt, sie hätten ja Zeit gehabt, was zu machen, sie haben aber nichts gemacht. Und dann kommt die übliche Abrechnung, in der also den Demokraten vorgeworfen wird, sie hätten seine Partei ja immer nur verboten und ihr geschadet und so weiter, was natürlich eine infame Lüge ist, wie vieles andere, was er da äußert auch, weil diese Partei ja keineswegs lange verboten war. Sie war ja nach dem Hitlerputsch nur ganz kurze Zeit mal verboten und konnte dann in den 30ern ja auch schon wieder ordentlich Stimmen gewinnen. Also es ist nicht so, dass er hier die Wahrheit spricht. Man denkt sich, wenn man das anhört und wenn man das liest, warum haben da nicht trotz Fraktionsbeschlusses vielleicht doch einige gesagt, Moment mal, also dieser fürchterliche Mann verdient unsere Unterstützung nicht. Ich glaube, dass das ganz berechnet war, von Hitler so zu handeln, auch um nochmal zu zeigen, wir brechen jeden Widerstand. Und das ist letztlich die Geschichte, die sicherlich auch die Angst und die Sorge derjenigen, die da gesessen hat, auch noch verstärkt hat. Ja, wie gesagt, also Hitler reagiert und dann kommen eben die anderen Fraktionsvorsitzenden, Prälat Kahrs für das Zentrum, der das Ganze so mehr oder weniger begründet, warum man zustimmt. Dann kommen weitere Parteivorsitzende, unter anderem auch der Vorsitzende der Bayerischen Volkspartei, die also deutlich eher sogar noch regierungsnäher argumentiert, die Deutsche Staatspartei wieder ein bisschen vorsichtiger, dennoch der Christlich-Soziale Volksdienst, auch eine Kleinstpartei aus dem eher protestantisch-christlichen Spektrum, die das Ganze also bejaht. Ja, und dann wird abgestimmt, namentlich. Und diese namentliche Abstimmung erbringt das von den Nationalsozialisten erhoffte Ergebnis, nämlich die Zustimmung aller bürgerlichen, aller Mitte-Abgeordneten des Zentrums, der Bayerischen Volkspartei, der Staatspartei, des Christlich-Sozialen Volksdienstes und von einigen weiteren Kleinstparteien, die teilweise nur mit 2 Sitzen da vertreten waren, im Reichstag oder wirklich minimal vertreten waren. Nein-Stimmen der SPD, der auf über 20 Abgeordnete geschrumpften SPD, die war ja mit 120 gewählt worden, aber die 120 waren beileibe nicht anwesend. Und ja, Zustimmung natürlich der DNVP und der Nationalsozialisten, sodass wir dann nachher die doppelte Zweidrittelmehrheit erreicht haben. Damit stellt Reichstagspräsident Göring fest, dass das Ergebnis erreicht sei, was man brauche. Und er verleiht seiner Freude Ausdruck. Und die Nationalsozialisten verhalten sich, wie man es kennt, mit Heilrufen und so weiter. Die Sitzung ist vorbei. An der Abendstunde tagt noch der Reichsrat, der aber auch von den Nationalsozialisten schon dominiert wird, die an den Ländern überall das Sagen haben mittlerweile und lässt das Gesetz auch passieren. Reichspräsident Hindenburg unterschreibt es auch wunschgemäß, sodass es dann am 24.03. letztlich zustande gekommen ist und dann auch im Reichsgesetzblatt auftaucht. Das Interessante ist, dass man von Hindenburgs Einstellungen nach der Übertragung der Macht an Hitler einiges weiß und dass man wohl auch davon ausgehen kann, dass er mit dem Kurs insgesamt einverstanden gewesen ist. Er hätte ja die Möglichkeit gehabt, Hitler zu entlassen. Das war nach der Weimarer Verfassung ohne weiteres denkbar. Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, mäßigend zu wirken. Aber er hat sich tatsächlich nicht verweigert. Er hat sogar Hitler auch freundschaftliche Telegramme schreiben lassen und hat den Eindruck erweckt, ja, das sei in Ordnung. Er hat ja Hitler auch am Tag von Potsdam, da am 21.03., zwei Tage vor dem Ermächtigungsgesetz, in seiner kaiserlichen Uniform die Hand gegeben. Also er hat sich durchaus vielleicht nicht bestätigt gefühlt, aber er hat sich durchaus nicht gestört gefühlt durch das, was da passiert ist. Er hätte das Gesetz auch später unterschreiben können, aber es lag, meine ich, auf seiner politischen Linie, dieses Gesetz zu verabschieden. Oder nicht zu verabschieden, sondern zu unterzeichnen. Oder wie es im Rechtsdeutsch heißt, auszufertigen und dann eben im Reichsgesetzblatt verkünden zu lassen. Das war der Kurs dieser Regierung, mit der er im Großen und Ganzen auch einverstanden war. Und deswegen hat er sich auch nicht groß geweigert, das zu unterzeichnen. Er hätte natürlich auch später noch durchaus als Reichspräsident, der hatte immerhin auch bis Anfang August 34 gelebt, die Möglichkeit gehabt einzugreifen. Aber nach meinem Dafürhalten war es so, dass Hindenburg Hitler auch deswegen ernannt hat, weil er dieses sehr stark Mitregierens müde war. Vielleicht gar nicht, weil man, wie es landläufig heißt, irgendwie altersschwach gewesen wäre oder so, das glaube ich gar nicht mal, sondern ich glaube eher den Erzählungen, die sagen, dass er noch relativ bis zum Lebensende geistig in der Lage gewesen wäre, alles zu erfassen. Aber er hatte einfach, nachdem er in den Jahren davor, vor allem seit 1930, ja immer stärker auch politisch in die Verantwortung genommen wurde, durch Notverordnung, durch Regierungsbildung und so weiter, einfach die Bereitschaft gehabt, in Zukunft die Regierung mehr ihre Arbeit tun zu lassen. Und er hatte dann eine Regierung, die im Amt war, die eine Mehrheit hatte, die durchregieren konnte. Das entsprach alles dem, was er sich vorgestellt hat. Es kam seiner, vielleicht auch seiner späteren Bequemlichkeit auch ein bisschen entgegen, aber es kam vor allem auch seiner politischen Einstellung entgegen, dass es eben einen autoritären, einen straff geführten Staat braucht. Das war ja letztlich das, was die Welt aus der Hindenburg kam und das war die Welt der Medien heute. Ob er diese gesamten Maßnahmen alle gebilligt hat, die da passiert sind, zum Beispiel den Boykott jüdischer Geschäfte Anfang April 1933 oder andere Dinge, das kann ich schwer sagen. Ich weiß nur, dass er die Regierung immer dann, wenn sich, solange es noch möglich war, Personen bei ihm beschwert haben, in Schutz genommen hat. Also es sind ja verschiedene zu ihm gekommen und gerade auch die Regierungen der deutschen Länder, bayerische Regierungen und andere, die eben die Absetzung befürchtet hat oder abgesetzt worden waren, haben sich an Hindenburg gewandt mit der Bitte um Schutz. Den Schutz hat er nicht gewährt. Ob er sich wirklich gegen Hitler hätte durchsetzen können, ist eine andere Frage, aber ich glaube, dass er zu Beginn, so in den ersten Wochen, auf alle Fälle bis zum Ermächtigungsgesetz sicherlich die Möglichkeit gehabt hätte, Kraft seines Amtes etwas zu machen. Vor allem, weil dann die deutschen nationalen Minister auch natürlich alle auf ihn gehört hätten. Aber nachdem das Ermächtigungsgesetz mit so überwältigender Mehrheit und angeblich verfassungsgemäß verabschiedet worden war, hat er keine Notwendigkeit gesehen und auch nicht sehen wollen, da etwas zu machen.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie explizit wir es schon gesagt haben. Wenn nicht, ist es jetzt wichtig, wenn schon, ist eine Wiederholung nicht verkehrt. Was stand eigentlich genau in diesem Ermächtigungsgesetz drin?
Das Ermächtigungsgesetz bestand nur aus ganz wenigen Paragraphen. Und der wichtigste Paragraph, der erste, sah vor, dass die Reichsregierung ermächtigt wurde, also durch eine Verfassungsänderung in den Lage versetzt wurde, selber Gesetze zu verabschieden, sogar selber die Verfassung zu ändern durch Gesetz und auch Verträge mit auswärtigen Staat zu schließen, ohne das Parlament zu fragen. Es war nicht vorgesehen, anders als nach den Ermächtigungsgesetzen von 1923, dass das Parlament irgendwelche Rechte zurückbekommen könnte. Man muss sich die Konstruktion so vorstellen, dass die Reichsregierung nun ein weiterer Gesetzgeber war. Da die Verfassung ja nicht aufgehoben war, ausdrücklich, hätte man auch argumentieren können, dass es weiterhin den Reichstag gibt. Und dass dieser Reich, und zwar als vollständigen Gesetzgeber, und dass der theoretisch auch hätte Gesetze erlassen können, die der Reichsregierung nicht gepasst hätten, dann hätte man zwei kollidierende Gesetzgeber gehabt. Aber so war das Gesetz ja nicht gemeint. Das Gesetz war so gemeint, dass der Reichstag tatsächlich in die zweite Reihe zurücktreten sollte und dass die Reichsregierung dann selber Gesetzgeber werden sollte. Und zwar für alle Arten von Gesetzen, sogar für die Verfassungsänderung. Und von diesem Recht diesem Recht nach dem Ermächtigungsgesetz hat die Regierung auch sehr, sehr stark Gebrauch gemacht. Wir können vielleicht, wenn Sie mögen, nachher noch mal kurz auf so ein paar Beispiele eingehen. Aber das war die wichtigste Regelung dieses Ermächtigungsgesetzes. Es wurde auch ausdrücklich reingeschrieben, dass der Reichstag, der Reichspräsident und der Reichsrat als solche weiter bestehen sollten. Mit einer Aussage, die natürlich letztlich auch keine Rolle gespielt hat, weil der Reichspräsident, nachdem er gestorben war, von Hitler vereinnahmt wurde als Amt und weil der Reichsrat aufgelöst wurde 1934 und weil der Reichstag gleichgeschaltet wurde und dann bis 1945 als Scheinparlament weiter existierte. Aber das war also diese wesentliche Aussage, Übertragung der Regierungsgewalt, sogar mit dem Recht, Gesetze selbst auszufertigen und zu verkünden, Übertragung der Gesetzgebungsgewalt, meine ich natürlich, auf die Reichsregierung. Das Ermächtigungsgesetz ist sicherlich ein ganz entscheidender Schritt zur vollständigen Machtübernahme der Nationalsozialisten. Man kann das sicherlich so gewichten, dass man sagt, der wichtigste erste Schritt war die Übertragung an Hitler, die Kanzlerschaft Hitlers. Das war der erste Schritt. Der zweite wichtige Schritt war die Reichstagsbrandverordnung, durch die Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden, durch die letztlich auch gezeigt wurde, dass der Staat kein Rechtsstaat mehr ist, dass Willkür herrschen darf. Der dritte Schritt war das Ermächtigungsgesetz. Und dieses Ermächtigungsgesetz hat, meine ich, eine ganz besondere Bedeutung gehabt, weil es gezeigt hat, dass auch rechtlich, vermeintlich rechtlich, sich der Wind gedreht hat. Damit sollte jedermann gezeigt werden, wir haben in einem rechtmäßigen, verfassungsmäßigen Verfahren die Verfassung geändert, und zwar so, dass wir in Zukunft eine Regierungsgesetzgebung, letztlich eine Regierungsdiktatur haben. Die Grundrechte hatte man ja durch die Reichstagsbrandverordnung schon außer Kraft gesetzt. Bis auf Weiteres, was ja dann hieß, bis zum Ende des Dritten Reiches. Es gab nach diesem Ermächtigungsgesetz noch weitere Schritte, aber ich meine, dass das Ermächtigungsgesetz ein wichtiger erster Abschluss war. Zum einen, weil es die Grundlage war für weitere Gesetze, und zum anderen auch aus Gründen der Legitimation der Herrschaft. Dieses Ermächtigungsgesetz, und damit möchte ich beginnen, hatte eine unglaublich legitimierende Wirkung für das Dritte Reich. Alle Beamtinnen und Beamten, alle Menschen in irgendeiner Funktion für den Staat, aber auch viele Menschen außerhalb des Staates, konnten nun sehen, dass angeblich alles nach Recht und Gesetz geht. Und zu einer Zeit, in der der Grundrechtsschutz gedanklich auch sehr schwach ausgeprägt war, war die Vorstellung, dass ein Gesetz, was erlassen wird, gilt und damit auch ein ordentlicher Handlungsmaßstab ist, sehr stark. Man kann davon ausgehen, dass, und so ist es auch in der historischen Forschung immer wieder gesehen worden, dieses Ermächtigungsgesetz eine sehr, sehr starke und nicht zu überschätzende Wirkung hat für die Legitimation des Dritten Reiches, weil viele Menschen sagen konnten, ja, dieses Gesetz ermöglicht es der Regierung, Gesetze zu erlassen. Damit ist alles das, was die Regierung macht, rechtlich in Ordnung und damit auch zu befolgen. Es gab also insofern für viele Menschen gar keine moralischen Gründe, etwas zu hinterfragen oder rechtlichen Gründe, denn das war ja von der Regierung so erlassen worden aufgrund von Rechtsvorschriften. Das Denken, was wir heute haben, dass wir sagen, es gibt aber noch etwas, was einem Gesetz entgegenstehen kann, wie Grundrechte, wie der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und so weiter. Es gibt auch eine gerichtliche Überprüfung von Gesetzen. Das alles war dem Weimarer Denken, wie im Übrigen auch generell dem staatsrechtlichen Denken weltweit, noch eher fremd. Es ist also keiner hergegangen und hat gesagt, die Gesetze werden erlassen, die Gesetze sind schlecht, sondern gesagt, die Gesetze werden erlassen, die Gesetze werden befolgt. Das war der Gedanke, das ist dieser sogenannte Rechts- oder Gesetzespositivismus, der in der Weimarer Zeit, natürlich auch in der Kaiserzeit und auch im Dritten Reich ganz stark bemüht wurde. Insofern also eine Legitimationsbasis. Dann aber eben auch eine Basis für weitere Gesetze und auch für weitere Gesetze, die den Machtausbau noch befördert haben. Zum Beispiel ein Gesetz, mit dem die Neugründung von Parteien verboten wurde, sodass die NSDAP Staatspartei wurde. Darauf folgend ein Gesetz, das die NSDAP zu einer Einrichtung des öffentlichen Rechts gemacht hat, zu einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, also quasi wie ein Teil des Staates eingeordnet hat. Ein Gesetz, mit dem die Landtage gleichgeschaltet wurden. Ein Gesetz, mit dem letztlich die Länder aufgelöst wurden. Das alles sind Gesetze und auch nur Beispiele für Gesetze, die die Regierung erlassen hat. Der Reichstag spielt nach dem Ermächtigungsgesetz politisch keine Rolle mehr. Er tritt im Mai noch einmal zusammen, auch sogar mit Sozialdemokraten und auch mit weiblichen Abgeordneten und auch mit jüdischen Abgeordneten. Aber er spielt keine Rolle mehr. Er ist nur noch dafür da, um eine außenpolitische Erklärung von Hitler zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Und als Gesetzgeber tritt er nur noch einmal auf 1935 bei den sogenannten Nürnberger Rassegesetzen. Da hat sich Hitler tatsächlich noch einmal dieses vermeintlichen Volkswillens, dieser vermeintlichen Volksvertretung bedient. Auch wenn dann natürlich nur noch Nationalsozialisten drin saßen. Der Reichstag ist 1933 aufgelöst worden, dann nochmal zum Herbst hin und ist dann in Anführungsstrichen neu gewählt worden. Er ist auch mehrfach neu, auch wieder in Anführungsstrichen neu gewählt worden, aber es waren nur noch Nationalsozialisten oder parteilose NSDAP-Freunde dabei. Das waren keine richtigen Wahlen mehr. Aber dieses Ermächtigungsgesetz gibt nur die Möglichkeit für die Regierung, gesetzliches, wenn sie wollen, gesetzliches Unrecht zu erlassen. Landtage gleichschalten, Parteien verbieten. Ein ganz übles und auch sehr bekanntes Gesetz, das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, so nannte sich das, mit dem man vom April 1933, mit dem man alle Beamtinnen und Beamten, die einem politisch nicht passten, die jüdischen Glaubens waren oder sonst irgendwie als oppositionell angesehen wurden, in den Ruhestand versetzen konnte oder sogar entlassen konnte, ohne Ruhestandsbezüge. Dieses Gesetz hat es geholfen, eine Gleichschaltung der Beamtenschaft, der Richterschaft zu ermöglichen. Und da gibt es eine ganze Fülle an Beispielen dieser sogenannten Gesetze. Warum sage ich sogenannte Gesetze? Weil dieses Ermächtigungsgesetz aus Sicht der Weimarer Verfassung nicht verfassungsgemäß war. Die Nationalsozialisten haben das behauptet, klar wegen dieser legitimierenden Wirkung des Gesetzes. Sie haben es aber auch von Personen erklärt bekommen, die aus juristischer Sicht vermeintlich Fachleute waren, wie zum Beispiel der berüchtigte Karl Schmidt und andere, die aber letztlich nichts anderes getan haben, als das Unrecht für Recht zu erklären. Warum war dieses Ermächtigungsgesetz verfassungswidrig, wenn man die Weimarer Verfassung zugrunde legt? Und die galt ja damals noch. Dieses Ermächtigungsgesetz war verfassungswidrig, weil es, wie die Juristen sagen, nicht formell verfassungsmäßig war, weil es nicht ordentlich zustande gekommen ist. Erstens ist es von einem Reichstag verabschiedet worden, der nur teilweise anwesend war. Wir haben ja schon gehört, dass die Kommunisten gar nicht eingeladen wurden, dass Sozialdemokraten verhaftet worden waren teilweise. Das war nicht der Reichstag, der da verabschiedet, das Gesetz verabschiedet hat, sondern ein vermeintlicher Reichstag. Es war ein Parlament, in dem nicht alle Mitglieder anwesend sein konnten. Also schon hier ein Verfahrensverstoß gegen die Weimarer Verfassung. Dann die Drohkulisse, die ich schon skizziert hatte, in der das Ganze abgelaufen ist. Das war keine freie Abstimmung. Keiner wusste, was ihm passiert, wenn er mit Nein stimmt. Dass die Sozialdemokraten es sich trotzdem getraut haben, heißt nicht, dass nicht jederzeit auch eine üble Reaktion der Regierung oder der anwesenden SA möglich gewesen wäre. Also die Drohkulisse ist ja von Hitler sogar noch extra in seiner Rede aufgebaut worden. Sie war vor dem Reichstag, sie war im Reichstag. Das war keine freie Abstimmung, das kann man nicht mehr als freie Abstimmung gelten lassen. Man kann auch noch diskutieren darüber, ob diese in Anführungsstrichen Entscheidung dieses gleichgeschalteten Reichsrats verfassungskonform gewesen ist, war sie wohl auch nicht. Insofern kann man auch hier von einer verfassungswidrigen Beteiligung des Reichsrats sprechen. Das alles sind formelle, förmliche Gründe, die eine Verfassungswidrigkeit rechtfertigen. Nun werde ich manchmal gefragt, ja, wie ist es denn mit dem Inhalt? Kann ich denn eine Verfassung so ändern, dass sie nachher einen völlig anderen Inhalt hat? Und nach unserem Grundgesetz geht das nicht. Aber nach der Weimarer Verfassung ging das. Die Verfassungsinterpreten, also auch durchaus die demokratischen und an der Verfassung hängenden Verfassungsinterpreten, haben das bejaht. Sie haben gesagt, es ist eine demokratische Verfassung und wenn das Volk, die Volksvertretung, das möchte, kann es dieser Verfassung einen anderen Inhalt geben. Und theoretisch die Verfassung auch in ihr Gegenteil verkehren. Das ist sehr selten bestritten worden, aber die Mehrheitsmeinung war so. Das heißt, aus heutiger Sicht würden wir sagen, das geht nicht, inhaltlich nicht. Von der Form her nicht, vom Verfahren her nicht, aber es geht auch inhaltlich nicht. In der Weimarer Zeit war das inhaltlich durchaus möglich. Aber diese Formfehler, die sind entscheidend gewesen. Und da haben alle Tricks und Erklärungen und Behauptungen und Drohungen und so weiter nichts geholfen. Im Gegenteil, dieses Gesetz war, so wie es verabschiedet worden ist, nach der Weimarer Verfassung nicht verfassungsgemäß. Es hat aber die Weimarer Verfassung letztlich zerstört. Das ist meine feste Überzeugung, dass mit dem Ermächtigungsgesetz die Verfassung, die ja nicht offiziell aufgehoben wurde, aber zerstört wurde. Denn es war mit diesem Gesetz von ihrem Kern Demokratie, Mitbestimmung des Volkes, nichts mehr vorhanden. Und damit ist diese Grundrechte waren ja schon vorher zerstört worden durch die Reichstagsbrandverordnung. Aber damit ist dieses Gesetz für mich der Todeszeitpunkt, wenn Sie so wollen, oder der Endpunkt der Weimarer Verfassung. Alles, was danach passiert, hat mit Verfassungsrecht und generell auch mit Recht nichts mehr zu tun. Die Nationalsozialisten hatten kein Interesse am Recht. Hitler hat Juristen gehasst. Hitler wollte auch keine juristischen Regeln. Regeln waren reine Machtdurchsetzung. Und deswegen hat man nachher auch sogar diese Gesetze durch Regierungsbeschluss, wie sie am Anfang noch gegeben hat, durch den Führerbefehl ersetzt. Gesetze sind von der Reichsregierung nachher gar nicht mehr in der Kabinettssitzung getroffen und es gab nach einigen Jahren gar keine Kabinettssitzung mehr. Sondern es wurde im Umlaufverfahren gemacht. Also sprich, das Gesetz wurde rumgeschickt und dann abgezeichnet. Oder es waren nur noch wenige Minister beteiligt. Oder es war gleich ein sogenannter Führererlass oder Führerbefehl Hitlers. Das Ganze ist immer weiter auf eine Person zugeschnitten worden. Aber für mich ist es der entscheidende Zeitpunkt dieser Ermächtigungsgesetz, weil da wirklich die Weimarer Verfassung erledigt war. Und alles, was danach kommt, ist aus verfassungsrechtlicher Sicht nur noch als, ja, eigentlich nur noch als Unrecht zu bezeichnen. Als verfassungswidriges Unrecht oder als Recht ohne jede Verfassung und damit eben auch kein Recht mehr. Alles, was danach passiert, ist Unrecht. Auch davor schon teilweise, ne? Also die Reichstagsbrandverordnung war wohl verfassungswidrig und auch einige andere Dinge waren natürlich glattes Unrecht. Aber ab diesem Ermächtigungsgesetz kann man sagen, dass jeder Rechtsakt, der von der Regierung gekommen ist, keineswegs irgendeine Art von rechtlicher Grundlage hatte. Das war letztlich alles Willkür.
Wann hat denn das Zentrum gemerkt, dass es da einen Fehler gemacht hat, die gesamte Gewalt an die NSDAP zu übertragen, beziehungsweise an Hitler zu übertragen? Wann war auch den 56%, die nicht für die NSDAP gestimmt haben, klar, dass sie jetzt in einer von der Nazi-Partei geführten Diktatur leben?
Beim Zentrum ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass diejenigen, die mit Nein stimmen wollten, also Brüning, Josef Wirth und andere, dass die das von Anfang an erkannt haben. Und man weiß auch von Personen aus der Bayerischen Volkspartei und auch aus der Deutschen Staatspartei, also dieser kleinen liberalen Partei um Theodor Heuss, was das Ganze bedeutet hat. Die sind da, das weiß man aus Erinnerungen, das weiß man aber sogar aus Zeitdokumenten, also direkt aus Briefen, die sie geschrieben haben an Freunde, an die Ehefrau, dass sie genau wussten, woran es, was da kommt. Also dass jemand zum Beispiel schreibt, ja, wir müssen noch durch dieses Nadelöhr hindurch und dann ist die Republik von Weimar Geschichte. Also das war den handelnden Personen durchaus bewusst, dass die Weimarer Republik, dass die Demokratie endet. Ich gehe davon aus, dass es allen Sozialdemokraten bewusst war. Ich gehe davon aus, dass es allen 5 Liberalen bewusst war, dass es auch mindestens der Oppositionsgruppe im Zentrum bewusst war. Aber man kann wohl sagen, das kann man jedenfalls ausdrücklich nachweisen, man kann aber wohl sagen, dass es jeder aus den Parteien wusste. Und was das Volk angeht, das Volk hat es sicherlich auch gewusst, die meisten jedenfalls. Also die sich politisch interessiert haben, die auch das Ganze zur Kenntnis genommen haben, die hatten schon das Gefühl, hier ist etwas anderes. Es wurde ihnen ja auch regelrecht von den Nationalsozialisten eingebläut. Nun war der Rundfunk damals noch nicht so stark wie heute. Es gab schon auch relativ viele Hörer und es gab ja dann auch den Propagandaminister Goebbels, der schon aktiv wurde. Aber so dieses, wie man es kennt, dass quasi nur noch Propaganda aus dem Radio kommt, dass es auch alle erreicht, das war zu der Zeit noch nicht ganz so stark. Aber man kann trotzdem davon ausgehen, dass diese sogenannte neue Zeit, diese nationale Erhebung oder nationale Revolution, wie es auch genannt wurde, dass das von den meisten Menschen durchaus als so etwas begriffen wurde. Das erkennt man auch daran, dass die Zahl der Mitgliedsanträge für die NSDAP gerade in diesen Monaten März, April und Mai 1933 ganz stark gestiegen ist. Und zwar so stark, dass die Partei einen Aufnahmestopp verfügt hat. Gar nicht mal so sehr, weil sie es nicht verarbeiten konnten, sondern einfach auch, weil man wohl selber erkannt hat, dass hier sehr viele Personen aus opportunistischen Gründen in die Partei kommen und man die möglicherweise zunächst erstmal fernhalten wollten. Aber es hat sicherlich auch den Grund gehabt, dass man doch noch ein bisschen exklusiver wirken wollte. Aber die meisten Menschen wussten, dass sie jetzt in einer Diktatur leben. Ob das viele gestört hat, wäre dann vielleicht die nächste Frage. Und das ist sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, dass es viele Menschen nicht gestört hat. Ich kann jetzt keine Prozentzahlen sagen. Man ist ja in der damaligen Zeit auch nicht drin. Aber wenn man sich so Ego-Dokumente aus der damaligen Zeit anguckt, Tagebucheinträge, Briefe und so weiter, da kann man doch bei vielen Menschen eine sehr starke Zustimmung sehen. Man sieht aber auch Menschen, auch aus solchen Dokumenten, die dagegen gewesen sind. Aber mein Eindruck ist, dass die Zahl der Demokratiefreunde, derjenigen, die Demokratie unterstützt haben, dass die Zahl schon Anfang der 30er Jahre weniger wurde und dass sie bis 1933 durch die Arbeitslosigkeit und so weiter auch immer geringer wurde. Trotzdem haben wir ja eine sehr hohe Wahlbeteiligung immer gehabt, also Zahlen, von denen wir heute nur träumen könnten. Aber trotzdem, das war keine, die Demokratie war bei vielen innerlich nicht so verankert, der Rechtsstaat vielleicht noch eher, aber viele haben sich sicherlich auch nicht betroffen gesehen. Die haben gesagt, okay, jetzt werden hier Sozialdemokraten oder Kommunisten verhaftet. Die Kommunisten waren vielen sowieso unheimlich. Insofern hatten sie da keine Einwände. Bei den Sozialdemokraten vielleicht schon eher, aber auch wenn man da nicht Mitglied war oder es keine Verbindung hatte, war es einem vielleicht auch egal. Die Republik von Weimar galt ja vielen auch so als bisschen streithanselig und wenig problemorientiert. Da hat man vielleicht auch nicht hinterher geweint. Was die Diskriminierung von Menschen jüdischer Herkunft angeht, schwer zu sagen, ob das mehrheitsfähig gewesen ist. Das vor allem zur damaligen Zeit, später vielleicht schon, zur damaligen, weil eben doch durch die massive Propaganda zu Beginn sicherlich nicht bei allen. Ich glaube auch nicht, dass jeder einverstanden war, wenn irgendwelche Bürgermeister abgesetzt wurden oder so. Aber es gab auch keine Möglichkeit, und das ist das Entscheidende, es gab keine Möglichkeit mehr, das zu äußern. Es gab keine Foren mehr, in denen man das äußern konnte. Man konnte das vielleicht in persönlichen Briefen tun, man konnte es im Tagebuch machen, in persönlichen Gesprächen. Aber auch das wurde ja schnell immer schwieriger. Die Nationalsozialisten haben ja ihren Unterdrückungsapparat, ihren Herrschaftsapparat aufgebaut von Beginn an. Also sie haben den Reichstag neu wählen lassen, sie haben die Opposition durch Versammlungs- und Publikationsverbote geknebelt, sie haben die Grundrechte außer Kraft gesetzt, sie haben Leute verhaften lassen, umbringen lassen, in Konzentrationslager stecken lassen. Sie haben dieses Konzentrationslager dann ja auch auch bewusst aufgebaut. Das ist das erste in tatsächlich Konzentrationslager in Dachau, entsteht ja auch ungefähr zur Zeit des Ermächtigungsgesetzes. Sie haben die geheime Staatspolizei aufgebaut. Das sind alle Dinge, die sehr, sehr schnell gegangen sind, sodass wir schon nach wenigen Monaten ein völlig anderes Deutschland haben, in dem eine Kritik an der Regierung und dann ja auch wirklich immer stärker nur noch eine Kritik an der NSDAP und Hitler, der mit der Partei immer gleichgesetzt wurde bis 1945, nicht mehr stattgefunden hat. Also, ich meine, dass viele Menschen das durchaus positiv begleitet haben. Also einmal die über 44% oder rund 44%, die die NSDAP gewählt haben im März. Aber sicherlich auch diejenigen natürlich, die diese Kampffront Schwarz-Weiß-Rot gewählt haben. Also man kann sagen, rund 52% der Wahlberechtigten haben diese Diktatur begrüßt. Und von den anderen, vom Zentrum zum Beispiel oder auch den bürgerlichen Parteien sicherlich auch ein großer Prozentsatz. Und je länger die Diktatur ging, immer mehr, weil es auch letztlich keine andere Möglichkeit mehr gab, dagegen zu sein. Und dann im Fortlauf, das ist ja auch bekannt in der Forschung, Fortlauf gab es natürlich auch Zustimmung wegen vermeintlicher Erfolge der Regierung und so weiter. Aber in dem März, April, meine ich, war jedenfalls eine Mehrheit der Wähler für diese neue Regierung. Vielleicht nicht für jede Maßnahme, aber für diesen grundsätzlichen Kurs, dass es nun irgendwie vermeintlich aufwärts gehen sollte mit Deutschland. Und ich glaube, dass die Zahl der Menschen eher größer geworden ist dann im Laufe der Zeit, wobei es sicherlich auch immer einen Prozentsatz gegeben hat, der dagegen war. Also wenn wir allein an die SPD oder KPD-Wähler denken, das sind ja dann auch, wenn man das zusammenrechnet, fast ein Drittel, die sind sicherlich auch jedenfalls in den ersten Jahren auch immer noch oppositionell geblieben. Aber wir wissen ja, wenn eine Diktatur sehr stark ist und sehr stark auf das Leben der Menschen Einfluss nimmt, dann ist die Möglichkeit, dagegen zu halten, schwierig. Anders zu denken geht, jedenfalls so lange, bis man nicht nur noch Propaganda erhört. Und auch dagegen zu sein, Fehler zu sehen, auch menschlich zu bleiben, das geht weiterhin. Aber die Möglichkeit, es zu zeigen, wird geringer. Vor allem wird die Möglichkeit geringer, sich mit anderen auszutauschen. Ich glaube, dass der Mut von Menschen auch sehr stark damit zusammenhängt, inwieweit sie in der Lage sind, mit anderen sich darüber auszutauschen und ihren Mut auch durch andere bestärkt und bestätigt zu bekommen. Das ist etwas, was wir bei der Diktatur immer sehen können. Es gibt irgendwann keinen wirklichen Resonanzraum mehr für die eigenen Zweifel. Und das sorgt auch dafür, dass der Widerstand gegen die Diktatur dann auch geringer wird.
Das Ermächtigungsgesetz war ja auch ein Entmächtigungsgesetz. Das Parlament hat sich selbst entmächtigt. Ginge das heute mit unserem Bundestag auch noch? Könnte mit dem heutigen Grundgesetz die Demokratie, die wir haben, genauso schnell abgeschafft werden wie damals von Januar bis März 33?
Klares Nein. Die heutige Demokratie in Deutschland kann nicht mehr so abgeschafft werden wie die Weimarer Demokratie 1933. Das Grundgesetz ist ja entstanden 1948-49 im Parlamentarischen Rat. Es feiert ja jetzt auch seinen 75-jährigen Geburtstag. Und im Parlamentarischen Rat war man sich der Gefahren für die Demokratie durch extremistische Parteien sehr bewusst. Man hat sogar auf das Ermächtigungsgesetz Bezug genommen, als es darum ging, wie man eine Verfassungsänderung regeln soll. Man hat im heutigen Artikel 79 des Grundgesetzes drei Schutzmechanismen eingebaut. Der erste Schutzmechanismus ist der, dass jede gesetzliche Änderung der Verfassung ausdrücklich als Verfassungsänderung zu betiteln ist und dass diese Verfassungsänderung auch klar sagen muss, welcher Artikel geändert werden muss. Das zweite ist eine Vorschrift, die wir ähnlich auch in der Weimarer Verfassung hatten. Wir brauchen nämlich eine Zweidrittelmehrheit, allerdings eine im Bundestag und im Bundesrat. Der Gedanke dahinter ist der, dass eine Zweidrittelmehrheit üblicherweise eine lagerübergreifende ist, also politische Lager übergreift und deswegen die politischen Lager sich auch irgendwo einigen müssen. So erzielt man auch einen größtmöglichen demokratischen Konsens und auch einen Konsens, der in der Gesellschaft mehrheitsfähig ist. Die dritte, und das ist jetzt das Neue, die dritte Änderung war die sogenannte Ewigkeitsklausel, der Artikel 79.3. Der schützt nämlich verschiedene Bestandteile unserer Verfassung. Er schützt einmal die Gliederung des Bundes in Länder, dann schützt er deren grundsätzliche Mitwirkung an der Gesetzgebung und er schützt die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze. Das heißt, er schützt die Menschenwürde, auch so eine Reaktion auf den Nationalsozialismus, dass wir die haben, und er schützt gleichzeitig die Bindung der Staatsgewalt an Grundrechte, die ist nämlich auch im 1 geregelt, und er schützt die 5 Staatsstrukturprinzipien, Republik, Demokratie, Bundesstaat, Rechtsstaat und Sozialstaat in ihren Grundsätzen. Das heißt, unser Staat ist insoweit gefestigt, man kann aus ihm keine Diktatur machen, aber auch keine Monarchie. Man kann die Grundrechte nicht vollständig abschaffen, man kann aber auch nicht den Sozialstaat vollständig abschaffen. Und die Länder müssen erhalten bleiben. Das heißt nicht, dass alle 16 erhalten bleiben müssen und dass sie genauso aussehen müssen wie heute. Man kann sie durchaus die Zahl verringern oder vergrößern, man kann auch Länder zusammenlegen, aber man braucht immer mehrere. Das heißt, das, was im Dritten Reich passiert ist, dass man Länder auflöst und dadurch die Macht an sich reißt, das geht alles nicht mehr. Entscheidend ist eben, dass der Parlamentarische Rat auf das Ermächtigungsgesetz Bezug genommen hat, dass er auch auf diese vermeintliche Verfassungsmäßigkeit so in Ansätzen Bezug genommen hat und dass es in den Beratungen hieß, so etwas wie das Ermächtigungsgesetz möchten wir nicht mehr ermöglichen. Es soll niemandem die Möglichkeit gegeben werden, mit so einer rechtlichen Regelung unsere Verfassung, unser Grundgesetz auszuhöhlen. Und dieser Schutz ist es, mit dem man unsere Verfassung abgesichert hat. Ich sage meinen Studentinnen und Studenten immer, das ist ein wichtiger Schutzmechanismus. Der zweite wichtige Schutzmechanismus aber sind wir alle, die wir wählen. Denn wenn eine Partei an die Regierung kommt, also eine Mehrheit im Bundestag hat, an die Regierung kommt, die den Staat zerstören will, dann hat sie natürlich verfassungsrechtliche Hürden zu überwinden. Und wenn sie ein solches Gesetz erließe, was verfassungswidrig ist, könnte das vom Verfassungsgericht in Karlsruhe aufgehoben werden, wenn jemand dagegen klagt. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass eine Mehrheit des Wahlvolkes eine Diktatur wollte und diese Mehrheit auch sagt, es ist uns völlig egal, was in Karlsruhe passiert und es ist völlig egal, was irgendeine Verfassung sagt, dann ist die Verfassung in genauso großer Gefahr, wie sie zu früheren Zeiten oder in anderen Staaten in Gefahr ist. Das heißt also, es sind zwei Faktoren und dessen war man sich im Parlamentarischen Rat in Bonn sehr bewusst und dessen ist man sich heute in der politischen Handeln in Berlin zum Beispiel auch bewusst. Das Grundgesetz ist ein wichtiger Faktor. Es ist eine sehr gute Verfassung, eine sehr gut abgesicherte Verfassung, auch eine Verfassung, die sehr viel Freiheit ermöglicht für die Einzelnen und die zugleich auch Verfassungsfeinden wirksam begegnen kann, ne? Zum Beispiel auch durch Parteienverbote, Finanzierungsausschluss bei Parteien, durch Vereinsverbote und so weiter. Aber der andere wichtige Faktor ist immer, dass so eine Verfassung auch mit Leben gefüllt wird und dass sich auch alle, die Entscheidung treffen und Verantwortung tragen, dass die sich an die Verfassung halten wollen. Letztlich ist eine Verfassung ein wichtiges Dokument, aber wenn sie nur noch als Dokument behandelt wird oder als Stück Papier, dann hat sie eben keine wirkliche Schutzfunktion mehr. Das muss man sich immer klar machen und das ist auch das, was ich den jungen Leuten immer mitgebe, was ich auch in Vorträgen mitgebe und was ich auch versuche mit meinem Buch mitzugeben. Es ist ganz, ganz wichtig, man hat aus der Geschichte gelernt, aber es ist eben auch wichtig, dass nicht nur diejenigen, die die Verfassung entworfen haben, aus der Geschichte gelernt haben, sondern dass auch alle die politisch handeln und insbesondere auch die wählen, weiter noch lernen wollen und sich das merken wollen, weil nur das ein ganz wichtiger Schutzaspekt für die Verfassung ist. Die Verfassung lebt davon, dass sie von den Bürgerinnen und Bürgern eben auch unterstützt wird.
Thank you.